Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 7 gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumsdorf. Das bin ich und in der heutigen Folge werdet ihr insgesamt 10 Menschen hören. Doch warum das so ist, erzähle ich euch gleich nach einigen Hinweisen. Und zwar am 30. November 2019 findet der 3. Cross-Media Day statt. Ich habe in vorherigen Sendungen schon davon berichtet. Diesmal in Düsseldorf. Infos und Anmeldungen findet ihr unter www.drk-nordrhein.de/cmd19. Wem das zu schnell ging oder zu kompliziert ist, der kann in die Shownotes schauen auf der Webseite 7gutegründe.de. Da ist es bei der aktuellen Folge natürlich eingetragen. Und der zweite Hinweis ist das Rotkreuz-Ereignis des Monats. Das entnehme ich immer der Rotkreuz-Enzyklopädie roter-kreis.de von Franz Bachmann aus Frankfurt. Diesmal ist es die 20. internationale Konferenz des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds. In dem Eintrag heißt es: Am 9. Oktober 1965 endete die 20. internationale Konferenz des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds, bei der die 7 Grundsätze der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung beschlossen wurden. Als Geburtstag der Grundsätze wird auch der 8. Oktober 1965 genannt. Der Eintrag passt sehr gut, denn der Grundsatz Menschlichkeit hat auch mit der Kampagne Was geht mit Menschlichkeit des Jugendrotkreuzes zu tun, die in den Jahren 2017 bis 2019, also aktuell noch laufend, eben aktuell war. Dabei ging es darum, dieses große Wort konkret zu machen, also was bedeutet Menschlichkeit für jede und jeden Einzelnen von uns im Alltag und für unser Miteinander? Was können wir konkret tun, um unser Umfeld etwas menschlicher zu gestalten? Das Münchner Rote Kreuz hat am 11. Oktober 2019 dazu eine Lesebühne veranstaltet. Auf dieser konnten Jugendliche und Erwachsene auch ohne Mitglied im Roten Kreuz zu sein ihre Texte zum Thema vortragen. Diese haben sie dann entweder alleine im stillen Kämmerlein geschrieben oder eine Woche vorher in einem der beiden kostenlosen Schreibwerkstätten. Diese hat der Münchner Poetry Slammer Philipp Potthast durchgeführt. 10 PoetInnen haben ihre Texte zum Besten gegeben. Sie beschäftigten sich mit Menschlichkeit aus verschiedenen Perspektiven, mal humoristisch, mal ernst. Auch Diskriminierungserfahrungen im Alltag waren Thema. Philipp Potthast moderierte den Abend und steuerte natürlich auch eigene Texte bei. Hier gibt es nun einen Mitschnitt dieser Abendveranstaltung.
So, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Mein Name ist Martin Krumsdorf, ich bin so wie der Gabriel beim Roten Kreuz ehrenamtlich unterwegs und wir dürfen heute die Lesebühne Was geht mit Menschlichkeit eröffnen. Genau, wir wollen das Ganze heute ein bisschen konkret machen, doch zuerst, was bedeutet denn überhaupt Menschlichkeit und das vielleicht im Kontext des Roten Kreuzes, dazu wird der Gabriel euch kurz einen Impuls geben.
Genau, keine Sorge, dauert nicht so lang, schönen guten Abend auch von mir, es wird sehr schön heute. Genau, Menschlichkeit habt ihr ja gesehen, das steht da schon drauf. Also das heißt, das ist einer der Kernwerte vom Roten Kreuz. Das hat auch mit der Entstehung zu tun. Also Rotes Kreuz, ganz alte Organisation, 19. Jahrhundert und so. Und wir haben also einen Gründer, der heißt Henri Dunant und der ist in einer Schlacht quasi Zeuge geworden und hat sich gedacht, naja, kann ja nicht sein, dass sich keiner kümmert um die Verletzten und hat das irgendwie organisiert, obwohl er eigentlich ganz andere Pläne hatte. Und das ist eigentlich der Kern dessen, warum fürs Rote Kreuz Menschlichkeit sehr wichtig ist. Und damit ihr mal ein bisschen einschätzen könnt, warum es die Kampagne braucht, lese ich euch mal vor, was das Rote Kreuz so offiziell unter Menschlichkeit versteht. Das heißt nämlich so: Die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung entstanden aus dem Willen, den Verwundeten der Schlachtfelder unterschiedslos Hilfe zu leisten, bemüht sich in ihrer internationalen und nationalen Tätigkeit, menschliches Leiden überall und jederzeit zu verhüten und zu lindern. Sie ist bestrebt, Leben und Gesundheit zu schützen und der Würde des Menschen Achtung zu verschaffen. Sie fördert gegenseitiges Verständnis, Freundschaft, Zusammenarbeit und einen dauerhaften Frieden unter allen Völkern. So, und das ist ein bisschen sperrig und deswegen versuchen wir es jetzt konkreter.
Genau, und die Meister im Konkreten sind quasi die Menschen vom Jugendrotkreuz. Und das Jugendrotkreuz ist quasi der Jugendverband im Roten Kreuz. Und der macht eben, alle paar Jahre setzt er eben eine neue Kampagne auf. Und jetzt aktuell heißt die Kampagne Was geht mit Menschlichkeit? Wir haben davor uns schon mit anderen Kampagnen auseinandergesetzt. Das war zum Beispiel 2012 und die darauffolgenden Jahre das Thema Klimahelfer. Kann sich jeder denken, was dahinter steckt. Und jetzt eben die letzten 3 Jahre, was geht mit Menschlichkeit? Die Jahre waren aufgeteilt in quasi ich und was geht mit Menschlichkeit, in du, was geht mit Menschlichkeit und eben jetzt im dritten und letzten Kampagnenjahr sind wir bei wir und was geht mit Menschlichkeit. Und deswegen sind wir heute alle hier und freuen uns, dass wir eben für diese Idee, die wir zwei Spinner hatten, eben eine Lesebühne zu veranstalten, eben auch Leute gefunden haben, die nicht nur aus dem Roten Kreuz kommen, sondern auch aus einfach aus der freien Wildbahn, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und wir haben im Vorfeld eine Schreibwerkstatt angeboten, das war letztes Wochenende, da konnte jeder und jede eben vorbeikommen und lernen, wie man eben Poetry Slam Texte schreibt. Also der Fokus war auf Poetry Slam Texte, auch wenn wir heute quasi das ein bisschen weiter gefasst haben und gesagt haben, wir nennen es Lesebühne. Weil wir auch alle noch nicht so Profis sind.
Genau, und weil Poetry Slam ja so einen Wettbewerbscharakter hat und weil wir und so, also heute sind alle Gewinner, deswegen gibt's keinen Wettbewerb, sondern Lesebühne.
Genau. Und in der Kampagne Was geht mit Menschlichkeit geht's eben darum, diesen Begriff Menschlichkeit, der ja erstmal sehr abstrakt klingt und ja auch das Rote Kreuz recht auch abstrakt formuliert hat, eben konkret zu machen, was bedeutet das für unseren Alltag? Was bedeutet Menschlichkeit in unserem Alltag und wie können wir Menschlichkeit konkret machen? So, und für die Schreibwerkstatt, die ich eben schon erwähnt habe und für die heutige Moderation und auch Texte, haben wir uns einen Profi geholt. Und ich bitte euch alle um einen herzlichen und lauten, also wirklich lauten Applaus für Philipp Potthast. Genau, und so viel darf ich vielleicht noch verraten, bevor er dran ist, das ist der amtierende bayerische Meister im Poetry Slam.
Dankeschön. Ja, dankeschön Martin, dankeschön Gabriel, dass ihr so wunderbar diesen Abend eingeleitet habt. Hi, auch nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Philipp und ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein und euch durch diesen Lesebühnenabend zu führen. Ihr habt es vorhin schon gehört, es gab einen zweitägigen Workshop, den wir zum Thema Was geht mit Menschlichkeit gehalten haben und bei diesem Workshop ging es darum, Poetry Slam Texte zu schreiben und weil dieses Wort Poetry Slam immer ein Wort ist, was so ominös im Internet und generell in der ganzen Welt herumgeistert, man nie so richtig weiß, was Poetry Slam denn jetzt eigentlich genau ist, wollte ich mal zum Anfang frech ins Publikum hineinfragen, ob denn schon mal jemand auf einem Poetry Slam gewesen ist. Aha, okay, das sind auf jeden Fall ein paar. Wer ist denn noch nicht auf einem Poetry Slam gewesen? Gegenfrage. Okay, alles klar. Wer ist sich nicht sicher? Gibt es da jemanden? Nein. Okay, in der Hinsicht sind wir uns auf jeden Fall schon mal auf sicherem Terrain. Okay, für all diejenigen, die noch nie auf einem Poetry Slam waren, werde ich das jetzt noch einmal kurz erklären. Ich bitte diejenigen, die schon mal auf einem Poetry Slam waren, um Verständnis, dass das vielleicht kurz ein bisschen langweilig wird. Ein Poetry Slam ist, wie der Gabriel gerade schon ganz richtig angedeutet hat, ein sogenannter moderner Dichterwettstreit. Das heißt, beim Poetry Slam kommen Menschen, die Texte geschrieben haben, zusammen und messen sich dann in ihrer Dichtkunst, könnte man sagen. Die Frage ist, gibt es Regeln bei diesem Wettstreit? Die Antwort ist ja, wie bei jedem Wettstreit gibt es Regeln bei einem Poetry Slam. Es sind allerdings relativ wenige Regeln. Es sind 3 Stück. Die erste Regel ist, der Text, den man präsentiert, der muss selbst geschrieben sein. Also wenn man da jetzt auf der Bühne irgendwie, keine Ahnung, Goethe rezitiert, dann gibt es vielleicht eine 1 mit Sternchen von einer Deutschlehrerin, aber es ist trotz allem nicht erlaubt. Also es müssen eigene Texte sein. Regel Nummer 2 ist die sogenannte Zeitlimit-Regel. Es gibt ein bestimmtes Zeitlimit, was man auf der Bühne einhalten muss. Das ist so im deutschsprachigen Raum zwischen 5, 6 und 7 Minuten. Das ist schlicht und ergreifend einfach dazu da, dass wenn derjenige dem Publikum nicht so gut gefällt, dass er dann auch irgendwann wieder von der Bühne gescheucht wird, von den Moderatoren, damit jetzt niemand irgendwie anfängt, da seine Romanfragmente oder sowas vorzulesen. Und die 3. Regel, das ist die sogenannte No-Props-Regel. No-Props ist Englisch für keine Hilfsmittel. Also wenn man auf der Bühne steht, dann muss man den Text so zum Besten bringen, wie man das mit seiner eigenen Sprache kann und mehr nicht. Also man darf jetzt sich nicht zum Beispiel verkleiden, man darf nicht mit Musik auf die Bühne gehen, auch Haustiere sind verboten, zum Beispiel wenn man einen Text über den toten Hamster geschrieben hat, wenn man so traurig ist, dann darf man den toten Hamster nicht als Anschauungsmaterial mit auf die Bühne nehmen, sondern die Sprache soll für sich wirken. Einzige kleine Ausnahme ist, man darf Beatboxen, das ist zum Beispiel erlaubt, weil das ja einfach grundsätzlich aus der Sprache herauskommt, sind ja im Grunde auch nichts anderes als Frikative, Plosive und alles andere, keine Ahnung. Ich habe nicht so wahnsinnig gut im Deutschunterricht aufgepasst. Außerdem ist es so, dass man so ein bisschen zitatweise singen darf, aber auch nicht zu viel. Die Faustregel ist, je weniger man singen kann, desto länger darf man singen auf der Slam-Bühne. Genau. So viel zu den drei Regeln eines Poetry Slams. Insgesamt ist es richtig, bei einem Poetry Slam gibt es einen kompetitiven Charakter. Ne? Es geht darum, wer der Beste ist. Es gibt das Publikum, was das entscheidet. Das Publikum entscheidet entweder durch eine willkürlich ausgewählte Jury oder einfach per Applaus, wer am Ende gewinnt. Und wir wollen heute Abend, ja, wir sind ja alles Anfänger hier auf der Bühne und deswegen wollen wir eine angenehme Atmosphäre schaffen. Und deswegen haben wir uns gesagt, okay, wir lassen jetzt für heute mal das ganze Kompetitive raus. So, wir wollen stattdessen einfach nur einen netten Lesebühnenabend haben, wo die Leute ihre Texte zum Besten geben können, ohne dass wir jetzt da am Ende irgendwie ausklatschen müssen, wer gewinnt oder nicht, weil das wäre ja auch irgendwie, keine Ahnung, da ist dann am Ende niemandem geholfen, sondern wie Gabriel auch schon richtig gesagt hat, jeder ist heute Abend ein Gewinner. Habe ich noch was vergessen? Ja, es ist prinzipiell jeder Text erlaubt beim Poetry Slam. Also man kann prinzipiell alles machen, was man möchte. Man kann sich auf der Bühne stellen und 5 Minuten lang la 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 irgendwie machen oder sowas. Aber sollte man vielleicht nicht, wenn man gewinnen möchte. Es ist also, dass prinzipiell man Prosa zum Besten geben kann, man kann Lyrik zum Besten geben, alles Mögliche. Und dementsprechend wird auch heute Abend die Textvielfalt sehr weit gefächert sein, also lassen Sie sich überraschen. Gut, bevor wir jetzt in den Abend hineingehen, werde ich einen kleinen Einstiegstext vortragen. Und zwar habe ich tatsächlich, und das ist ein spannender Zufall fast, schon vor, ich glaube inzwischen ist es 6 Jahre her, im Jahr 2013, einen Text zum Thema Was geht mit Menschlichkeit verfasst. Also eigentlich das passende Kampagnenthema. Ich habe es im Grunde antizipiert und das Rote Kreuz hat das Thema von mir nur noch geklaut. Nein, das ist natürlich völliger Unsinn. Aber ich habe einen Text geschrieben damals, der hat sich grob mit der Frage beschäftigt, was ist gutes Verhalten eigentlich und was bringt es einem? Ausgangspunkt war, ich habe damals meinen Bundesfreiwilligendienst nach dem Abitur bei der Caritas gemacht und ich habe da irgendwie die ganze Zeit halt so ehrenamtliche Arbeit gemacht im Großen und Ganzen, beziehungsweise ich selber wurde als Bundesfreiwilligendienstleister ein bisschen bezahlt, aber ich habe halt in so einem ehrenamtlichen Kontext gearbeitet und mir viel die Frage gestellt, okay, wofür das eigentlich alles? Und davon handelt der Text, mit dem ich den Abend eröffnen werde, bevor dann die Workshop-Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier auftreten dürfen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Dankeschön. Ich habe mich für die Menschheit eingesetzt, geholfen, wo es ging. Ich war sozial, ich war liberal, ja, man kann sagen, mein ganzes Leben, es machte einen Sinn, nur, ja, der Spaßfaktor dabei, der war leider nur tödlich klein. Darum dachte ich mir, als ich fertig war, nur scheißegal und begann mit böse sein. Denn böse sein ist einfach und es macht echt ungeheuer Spaß, weil man sich da freuen darf an Gräueltaten, die den Leuten Tag für Tag passieren in dieser bitterbösen Welt. Jetzt fragt man sich gut, wie macht man das, dass man die böse Seite wählt? Ja, man fängt natürlich erstmal mit was Kleinem an, bisschen randalieren. Ich schmeiß zum Beispiel halb gefüllte Flaschen Bier ins Altpapier, ich leer den Inhalt meines gelben Sachsen-Nachbars Biomüll und freue mich, wenn die Müllabfuhr dann von ihm dafür kassieren will. Böse sein. Ich tanke Diesel in Benziner. Ich renne rauchend durch den Kreissaal und vertausche fremde Kinder. Ich missbrauche fremdes WLAN. Dabei habe ich sogar eigenes und dann renne ich in die Wahlkabine und kreuze die FDP an. Böse sein. Es tut so gut, wenn man nichts Gutes tut, einfach mal böse sein. Zum Beispiel habe ich auch neulich in der Zeitung gelesen, die Chinesen wollen jetzt anscheinend keine Hunde mehr essen. Ja, dann sollten wir das tun. In China, da weint jetzt ein kleines Mädchen ungewisse Tränen. Papa, werde ich je im Leben wieder ein Hundeschnitzel sehen? Und während Papa, der sonst Hunde röstet, jetzt nur noch traurig seine Tochter tröstet, sollten wir in Deutschland uns mal von Vorurteilen lösen, ja, und böse sein. Wer den Dackel aus der Nachbarschaft, der dauernd in den Garten Kack gebraten hat, der fühlt sich fabelhaft. Außerdem, wir essen Pferdehack und Döner Gammelfleisch. Da ist es doch an der Zeit, dass man sich mal allgemein zusammenreißt. Frösche, Schmetterlinge, Katzen vor dem Magen, alles gleich. Alles, was nicht wegrennt, sollte als Nahrung rein. Einfach mal böse sein. Das passt jetzt enorm gut, die Stelle in dem Text, aber weißt du was, ich futter deinen Berner Sennenwelpen Bernie weg. Ich bin ein Hundefänger und hab in meinem Backpack Essbesteck. Yes! Böse sein. Nichts für ungut, Entschuldigung. Respektlosigkeit. Das ist doch das Beste zur Zeit. Da sollte man Trendsetter sein und einfach mal einen Veganer mit einer Mettwurst auspeitschen. Rücksicht. Das ist für Kleingeister. Mach, was dir gefällt und dein Leben, es schmeckt nach Waldmeister. Nächstenliebe lohnt sich nicht und rächt sich später deutlich. Sogar Jesus hat das ausprobiert und wurde dann gekreuzigt. Gut. Man kann natürlich auch versuchen, fair zu sein. Sich bemühen, nett zu bleiben, ab und an Respekt zu zeigen, Nachbarstonne mal mit vorzunehmen, wenn der es vergessen hat, und dessen Hund zu füttern, statt zu futtern, wenn er mal Ferien macht. Man kann sich engagieren. Für die Umwelt, für die Caritas, beweisen, dass man nicht nur Kohle, sondern auch Charakter hat, doch kommt den meisten dabei so viel Gegenwind entgegen, dass man es nicht verdenken kann, wenn die sich 10-mal überlegen. Weil der Rücksicht nimmt, dabei so oft das Nachsehen hat. Und der es nicht tut, triumphiert. Und der fühlt sich dabei fabelhaft, denn alles ist so einfach, wenn man einfach mal auf alles scheißt. So nach dem Motto, Menschen stecken Opa jetzt einfach in irgendein unterbezahltes Altenheim. Alles ist so einfach, wenn man einfach mal auf alles scheißt. So nach dem Motto, gibt dem Penner nichts in seine Tupperdose. Geiz ist geil, life is life, erste Welt, jeder ist sich selbst der Nächste. Kann doch keiner was dafür, wohin er auf diese Erde fällt. Alles ist so einfach, wenn man einfach mal auf alles scheißt. Alles ist viel zu einfach, wenn man einfach mal auf alles scheißt. Das Ende des Gewissens scheint der Weisheit letzter Schluss zu sein. Aber, und das ist das Wichtige, welchen Schluss man selbst daraus zieht, das entscheidet man immer noch allein. Dankeschön. Ja, das war der Text, den ich vor 6 Jahren zu dem Thema geschrieben habe. Ich finde, der passt ganz gut als Einleitung in diesen Abend. Der soll so eine, vielleicht ist es so ein guter, offener Einstieg, um diese Frage zu beantworten, was geht mit Menschlichkeit? Ich habe tatsächlich diesen Text noch nie in Anwesenheit eines Hundes vorgetragen. Und ich muss sagen, ich hoffe, der ist jetzt nicht zu verschreckt. Der ist auch während des Textes die ganze Zeit auf den Schoß hochgesprungen. Ne? Der hat das gemerkt, dass das ungut für ihn ist im Inneren dieses Textes. Gut, aber ich hoffe, der Hund, ist das ein er oder eine sie? Eine sie. Ich hoffe, sie hat jetzt gemerkt, dass es eine ironische Brechung gab in diesem Text und sich sie nicht wirklich essen möchte. Dann können wir jetzt auch schon loslegen mit den regulären Auftretenden an diesem Abend. Den Anfang macht eine Poetin, ich werde jetzt immer von Poeten und Poetinnen sprechen, weil das so gehoben klingt und wenn man das bei einem Poetry Slam auch macht. Die erste Poetin war tatsächlich gar nicht beim Workshop, sondern hat sich jetzt kurz vorher noch angemeldet, weil einer ihrer Freunde im Workshop teilgenommen hat. Ich möchte, dass ihr sie jetzt mit einem riesigen, einem lauten, einem unfassbar enthusiastischen Applaus auf die Bühne klatscht. Macht jetzt Lärm für Ananda!
Um es gleich zu sagen, ich habe keinen so stimmig klingenden Text angefertigt, kein Workshop. Man wird's merken, aber ich gebe mein Bestes. Es ist 7.35 Uhr, der Bahnsteig ist voll. Schüler, Studenten, Businessmänner, alle warten zusammen auf die nächste U6. Die meisten Leute sehen nicht so aus, als ob sie zu dieser Zeit schon bereit wären, das Haus zu verlassen. Gesenkte Köpfe, Smartphones und Kopfhörer, überall. Als der Zug einfährt, beginnt eine Völkerwanderung in Richtung Bahnsteigkante. Durch die Fenster der U-Bahn sieht man deutlich, dass der Zug bereits mehr als voll ist. Hinter den sich öffnenden Türen kommen sich schüttelnde Köpfe zum Vorschein. Hier beginnt der Unterschied zwischen Mensch und Sardine zu verschwimmen. Trotzdem nehmen die Wartenden Anlauf und drängen weiter in den Zug. Endlich stehe auch ich in der U-Bahn. Ellbogen eng an den Körper gequetscht, meinen Rucksack zwischen den Knien eingeklemmt. Keine Stange zum Festhalten in Griffweite. Zumindest nicht, ohne das Kind im Buggy neben mir ernsthaft in Gefahr zu bringen. Das ist doch unmenschlich, murmelt der ältere Herr neben mir. Unmenschlich. Was heißt das in diesem Fall überhaupt? Keiner hat in diesem Moment Spaß. Der Vater neben mir sieht aus, als ob er dringend noch 2 Stunden Schlaf bräuchte. Die Sechsklässlerin, die mir gerade ihren Schulranzen in den Bauch rammt, hat den Blick von jemandem drauf, der dringend noch Hausaufgaben für die erste Stunde machen muss. Die Dame im schicken Kostüm versucht, ihr Aktienkurs auf ihrem Smartphone zu checken, kriegt aber den Ellenbogen bis ungefähr hier. Und wir alle könnten uns gerade wirklich Schöneres vorstellen. Und trotzdem stehen wir alle hier. Also ist es doch irgendwie menschlich, weil wir sind Menschen und wir machen es. Oder wie definiert sich Menschlichkeit überhaupt genau? Nach zweiminütigem Gewühle und drei Entschuldigungen später habe ich mein Smartphone endlich auf Gesichtshöhe gebracht und bin bereit zu googeln. Wikipedia bietet zwei Definitionen an, eine weiter und eine enger gefasste. Die weiter gefasste, der Begriff bezieht sich in seiner weiteren Bedeutung auf alles, was dem Menschen zugehörig oder eigen ist, insbesondere auf das, was den Menschen vom Tier unterscheidet. In diesem Sinne bedeutet menschliches Verhalten jedes empirisch beobachtbare mögliche Verhalten von Menschen. Check. Was wir hier machen, würde sich kein Tier freiwillig antun. Sardinenbüchsen und Tiertransporte sehen ähnlich aus, sind aber auch menschengemacht. Bei der engeren Definition wird es interessant. Der Begriff menschliches Verhalten mit der Betonung des Attributs menschlich hingegen hat einen normativen Gehalt, geht also von der Vorstellung darüber aus, wie der Mensch sein solle oder angeblich seiner wahren Natur oder idealen Bestimmung nach sei. Unter diesen Voraussetzungen bezeichnet das Wort Menschlichkeit einer engeren Wortbedeutung nur jene Züge des Menschen, die als richtig oder gut gelten in der jeweiligen Weltanschauung, zum Beispiel in der Weltanschauung des Christentums oder des Humanismus. Viel Text. Ob es gut oder richtig ist, dass wir uns hier in der U-Bahn gegenseitig eine echt schlechte Zeit bereiten, ich wage es stark anzuzweifeln. Wobei die Sechsklässlerin und ihre Freundin davon recht unbeeindruckt sind. Sie haben es perfektioniert, den Ellenbogen der Aussteigenden auszuweichen und sich dabei zu unterhalten. Ihr Gespräch dreht sich um die alltäglichsten Dinge. Hobbys, Freunde, Familie. Die Wortfetzen, die ich gerade aufschnappen kann, drehen sich ums Radfahren. Scheinbar fahren die beiden sonst immer mit dem Rad in die Schule. Heute regnet es aber. Kann ich schon verstehen, trotzdem drückt mir ein Schulranzen in den Bauch. Und jetzt ist mir auch noch jemand auf den Fuß gestiegen. Eigentlich sollte ich darüber froh sein. Der Stilettoabsatz, der sich gerade in meinen großen Zeh gebohrt hat, würde wahrscheinlich auch lieber auf dem Gaspedal eines SUV stehen. Der Gedanke mildert Schmerz und Frust nur in Maßen. Mein Zeh gegen weniger Autos in der Stadt? Ist das dann jetzt meine gute Tat für den Tag gewesen? Kann ich jetzt wieder heimfahren? Apropos heimfahren, da ist meine Haltestelle auch schon. Ging ja schneller als gedacht. Als ich den ersten Zug frischer Bahnsteigluft nehme, denke ich mir, dass jeder in dieser U-Bahn gute Gründe hatte, darin zu stehen. Auch wenn wir damit unser Leben als Menschen für 15 Minuten mit dem einer Dosensardine getauscht haben. Der ältere Herr hatte also Unrecht. U-Bahnfahren ist nicht unmenschlich. Bis morgen, liebe U6.
Macht nochmal Lärm für Ananda! So, der nächste Poet, den ich auf die Bühne rufen werde, hat am Workshop teilgenommen und er ist tatsächlich, wenn mich nicht alles täuscht, derjenige, wegen dem Ananda heute da war, richtig? Ja, genau, sehr gut, er hat sie mitgebracht. Bitte macht jetzt auch einen riesigen Applaus für ihn, wenn er auf die Bühne kommt. Hier ist für euch Julian!
Hallo. Menschen sind eine im Lebensraum sehr eingeschränkte Spezies. Wir haben genau einen Planeten in unserem Universum, auf dem wir überhaupt leben können. Fast 8 Milliarden Menschen sollen auf genau einem Planeten zusammenleben. Da stellt man sich schon die Frage, wie soll das eigentlich funktionieren? Nun ja, der Planet ist groß. Weite Teile sind mit Ozeanen, Flüssen und Seen bedeckt. Aber selbst auf den weitläufigen Landmassen ist mehr als genug Platz für 8 Milliarden. Aber ist es das, was wir im Alltag erleben? Im Alltag höre ich immer nur von Platzmangel, von Wohnungsnot. Es fehlt anscheinend überall am Bauland, an Ackerland, am Platz zum Leben. Wieso ist das so? Ich habe doch gesagt, es ist genug Platz für alle. Das Problem ist, der Mensch hat sich dazu entschieden, zusammen zu leben. Wir rücken immer näher zusammen. Wo früher noch ein idyllischer Bauernhof, ein paar Tiere und hektarweise fruchtbares Ackerland waren, leben heute tausende Menschen auf einem Fleck, zusammengepfercht in riesigen Wohnblöcken und Hochhäusern. Aber ist das wirklich ein Problem? Grundsätzlich nicht. Der Mensch ist und bleibt in seinen Wurzeln ein Tier. Fast alle Tiere leben in Herden, Rudeln und Völkern zusammen. Es mag sein, dass es manchmal zu Konflikten kommt, aber die meiste Zeit funktioniert es. Warum es funktioniert? Weil man sich in der Herde hilft. Man achtet aufeinander. Die starken, erfahrenen Tiere schützen die jungen, verletzten Tiere. Sie werden geschützt, weil sie Teil der Herde sind. Und kommt ein fremdes, einsames Tier, so wird es aufgenommen. Ihm wird geholfen und es selbst hilft wieder anderen. Nicht anders verhält es sich mit dem Menschen. Jeder war und wird einmal in der Position sein, zu den Schwachen zu gehören. Und genau dann erwarten wir, dass es andere Menschen gibt, die ihre Kraft nutzen, um uns zu stützen. Dass es Menschen gibt, die auf uns zugehen und uns spenden, was wir brauchen. Die uns ein offenes Ohr schenken, wenn wir Sorgen haben. Die uns eine Schulter bieten zum Anlehnen, wenn uns unsere Beine nicht mehr tragen. Die uns helfen, Dinge zu erreichen, die für uns selbst nicht erreichbar sind. Wann das sein soll, das hat jeder von euch bereits im Kindesalter erlebt. Wenn du allein auf Abenteuerfahrt bist, weil die Tür sich schließt, obwohl Mama noch nicht im Bus ist. Wenn du alleine einkaufen willst, aber nicht an die gute Kuhfleckenschokolade kommst, weil die Regale zu hoch sind. Wenn du hinfällst und dir das Knie aufschürfst, weil du der Erste beim Pausenverkauf sein willst. Wenn du die Schuhe nicht selbst ankriegst, weil du doch noch keine Schleife binden kannst. Ich bin mir sicher, jeder hat das schon erlebt. Und auch in Zukunft wird uns das noch täglich passieren. Selbst wenn es nicht uns selbst widerfährt, dann doch anderen in unserer Umgebung. Die alte Dame, die nicht alleine mit dem Rollator in die U-Bahn kommt. Der Rollstuhlfahrer, der es nicht alleine über die Straße schafft, weil der Bordstein zu hoch ist. Der alte Herr von nebenan, der seine Einkäufe nicht mehr alleine in den vierten Stock tragen kann. Die Mutter mit drei Kindern, die im IKEA-Restaurant Essen holen soll. Für 4 Mann und gleichzeitig damit kämpft, dass die Kinder nicht wieder zurück in die Ausstellung rennen. All diese Menschen und noch viele weitere sind darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die mit offenen Augen und Ohren durchs Leben gehen. Sie wahrnehmen und auf sie zugehen. Wenn das jeder von uns tut, dann können wir auf engem Raum zusammenleben. Dann gibt es auf unserem Planeten genug Platz für 8 Milliarden Menschen und dann, aber nur dann, gibt es keine Probleme mehr. Es gibt keine pessimistischen Schlagzeilen mehr in Zeitungen, keine schlechten Nachrichten mehr, keine Krisen, über die man berichten muss. Wenn jeder von uns ein wenig Menschlichkeit zeigt, dann ist es möglich, dass wir zusammenleben.
Das war für euch Julian. Sehr schön. Das ist auch für mich sehr spannend, was so aus den Texten jetzt nochmal geworden ist, die ich schon im Workshop einmal gehört habe, aber dann wurden sie jetzt ja vielleicht nochmal überarbeitet oder sowas. Ich bin auch schon sehr gespannt auf den Text von der nächsten Poetin und ich bitte euch, den Applaus, auch wenn der Weg auf die Bühne ein bisschen lang ist, zu halten, bis sie auf der Bühne ist. Macht jetzt bitte Lärm für Helen! Man kann auch ruhig mal so wuhen. Woo!
Hallo. Da die U-Bahn anscheinend ein sehr repräsentativer Schauplatz für Menschlichkeit ist, habe ich auch zu dem eine U-Bahn-Anekdote geschrieben. Heute saß ich in der U-Bahn. Triste Gesichter, die nach Hause fahren. Hier war ich immer fremd, mein Lachen unverstanden. Köpfe hinter weiß leuchtenden Bildschirmen, lauter Seufzer, die sich aufeinander türmen. Sitzt dort zwischen 2 Jacken, ein Gefühl, das 2 Herzen verbinden kann. Menschlichkeit, was heißt das eigentlich? Ich fühle mit dir, was du auch immer fühlen magst, denn es juckt mich wirklich, was du sagst. In solchen U-Bahn-Anekdoten, in denen es keine Wörter braucht, denn das Gefühl, das bricht der Bauch. In solchen fühle ich mich als Mensch. Da gibt's kein Mein, gibt's kein Getrennt. Hier möchte ich singen, tanzen, schreien und wenn es passt, auch mit dir weinen. Weißt du noch, was es heißt, ein Mensch zu sein? Einst saßen wir ums Feuer rum, lachten laut, tollten herum, so wie es Kinder heute tun. Wir sangen Lieder, die Generationen verbanden, Grenzen verschwanden. Mag sein, wir sind uns heute etwas fremd, wir haben verlernt, was in uns brennt. Wir schauen uns nur durch Filter an. Ich will dir zeigen, was die Liebe alles kann. Sie kann erheben, sie kann vereinen, auch kranke Herzen heilen. Auch wenn Distanz so plastisch scheint, ich glaub ja fest daran, im Grunde ist's ein ganzer Stamm. Wir Menschen sind im Herzen eins. Habt ihr gewusst, das Augenblinzeln wird synchron, nach ein paar Wimpernschlägen schon? So schwindet Hass, so weicht der Neid. Und das, was übrig bleibt, heißt Menschlichkeit.
Vielen Dank, Helen. So, jetzt haben wir als nächstes die Ehre, einen der Organisatoren dieser wunderbaren Veranstaltung, die wir gerade schon mal gesehen haben auf der Bühne, jetzt nochmal auf der Bühne zu willkommen zu heißen, und zwar mit einem eigenen Text passend zum Thema. Bitte macht ganz viel Lärm für Martin! Applaus!
So, ich habe gelernt, Poetry Slammer beim Philipp haben den Text immer in der Hosentasche und der muss zerknittert sein. Deswegen habe ich mir ein Beispiel genommen und möchte meinen ersten Text euch vortragen. Der ist ganz kurz. Ich habe versucht, eine Definition für Menschlichkeit zu finden. Menschlichkeit ist die helfende Hand, das freundliche Lächeln, das Hinschauen statt Wegschauen, das Miteinander sprechen, das Anpacken statt im Stich lassen, das Gemeinsam statt Einsam, das Wir statt das Ich. Menschlichkeit ist doch ein Wert an sich. Menschlichkeit ist nicht, Mitleid zu haben, sondern Mitgefühl zu zeigen. Menschlichkeit ist nicht, nach oben zu kuschen und nach unten zu treten. Menschlichkeit ist anstrengend und manchmal frustrierend. Es gibt so viel zu tun, gut, dass wir viele sind. Menschlichkeit ist definitiv eine Form des kategorischen Imperativs. Und einen habe ich noch. Menschlichkeit ist das Papier nicht wert, wenn nur das Wort da steht, aber der Inhalt fehlt. Danke.
So, das war Martin. Sehr schön. Jetzt haben wir noch eine Starterin vor der Pause. Danach werdet ihr in die Pause entlassen und danach kommen nochmal ähnlich viele Texte. Ich wünsche mir, dass ihr auch sie mit sehr viel Lärm auf die Bühne begleitet. Macht jetzt Lärm für Noreen!
Als ich den Text das allererste Mal laut vorgelesen habe, musste ich ganz fürchterlich weinen, weil ich da erst gemerkt habe, dass das gesprochene Wort wahnsinnig stark ist. Und ehrlich gesagt, genau darum geht es irgendwie auch im Text. Mir gegenüber sitzt ein Mann, schaut nach rechts. Dort tummelt sich eine Gruppe, bunt gemischt, kurze Hosen. Er schnauzt sie an, warum sie kein Deutsch sprechen. Die Gruppe lacht und macht eine Geste. Ich stehe auf und begegne seinem Blick. Er sieht mich an, meine dicke Tasche voller Bücher, obendrauf achtlos ein Schal. Er sieht meine schmutzigen Schuhe voll mit Spielplatzabenteuer. Negerschlampe. Er spuckt. Wisch doch auf. Heute schimpfe ich nicht. Ich lächle, mehr tapfer als selbstbewusst. Ihr Anstand ist doch schon am Boden, wischen Sie selber. Die Menschen um uns herum lachen. Geradezu unmenschlich hört sich das für mich an. Der Mann bekommt einen roten Kopf. Ich fühle keine Genugtuung. Mein Körper verlässt die S-Bahn, meine Gedanken bleiben dort. Ist es Menschlichkeit? Ist es Miteinander? Die besseren Witze müssen gewinnen. Die härteren Fäuste Platz für Argumente machen. Wer am meisten hasst, bekommt das Wort. Die gewalttätigsten Demonstranten, die Presse. Von der Verrohung der Gesellschaft wird gesprochen. Und mich greift sie an. Menschliches wird ungreifbar. Verschwindet hinter Unangreifbarem. Das wird man doch wohl noch mal sagen dürfen. Jedes Gegenargument ist eine kriegerische Handlung. Es herrscht Krieg und die Bomben fallen. Sie sind nicht gefüllt mit Sprengstoff, aber mit hässlichen Worten und Taten. Mindestens genauso kraftvoll sprengen sie Gesellschaft, Familien und Freundeskreise in unzählige kleine Blasen. Der Krieg beginnt bereits im Klassenzimmer. Höchstleistung vergleichsweise, gegenseitiges Niederreden mit dem Ellbogen. Der Krieg geht voran in den Vorgarten, der Streit um den Zaun, über den Zaun. Der Krieg geht auch ins Büro. Undank ist der Hungerlohn. Für mich ist hier Schluss. Was geht mit Menschlichkeit, wenn Hände sich fassen, aus dem Wasser ziehen, wenn Fäuste ruhen, von dem Opfer ablassen, wenn ein Lächeln geschenkt wird, einfach so, wenn Entlohnung fair und gerecht wird? Wenn Achtsamkeit vor Tier und Umwelt zur Pflicht wird, wenn Empathie zur Maxime wird. Ich steige in die nächste S-Bahn und fahre einfach los. Dem Mann rechts begegnet mein Blick, wir schenken uns ein Lächeln und genau hier ist der Krieg vorbei.
Das war Noreen. So, ich wollte noch sagen, normalerweise wäre in einem Wettbewerb jetzt der Punkt, wo man die Finalabstimmung machen würde, also wer in das Finale einzieht. Ich finde aber tatsächlich, das ist heute überhaupt nicht nötig, weil die Texte bisher waren auf jeden Fall alle großartig und ja, jetzt kann ich dir das Mikro geben, wenn du da schon so forsch stehst.
Genau, Viertelstunde Pause.
Und ihr nutzt natürlich die Pause nicht nur zum Bieseln, sondern ihr schaut auch beim Infostand vom Jugendrotkreuz vorbei, weil die Kolleginnen und Kollegen ja nicht zum Spaß hier sind.
Ja, schön, dass ihr alle aus der Pause zurück hier hereingefunden habt. Ich freue mich jetzt noch, einen kleinen Text zum Anfang der zweiten Hälfte vortragen zu dürfen. Und zwar habe ich so ein bisschen das Thema, was geht mit Menschlichkeit? Es ist ja ein sehr breit gefächertes Thema. Das haben wir ja gerade auch schon so ein bisschen in der Textvielfalt der ersten Hälfte gesehen. Und ich gehe jetzt so das Thema Menschlichkeit so von einer spezifischen Perspektive an. Ihr werdet wahrscheinlich erst relativ spät im Text merken, wo genau der Menschlichkeitsbezug ist. Ich hoffe, ihr lasst euch trotzdem drauf ein, der Text geht folgendermaßen. Viel Spaß. Ich habe lange drüber nachgedacht. Stunde um Stunde, Tag und Nacht. So manches Mal hat es mich um mein Haar, um meinen Schlaf gebracht. Ich habe es mit mir rumgetragen. So wie Ausweisunterlagen. Doch ich habe länger nicht die Kraft, mich damit rumzuschlagen. Es ist nicht mehr möglich, es noch groß zu übertünchen. Darum bleibt mir nichts, als die besagte Botschaft zu verkünden, auch wenn ich wohl weiß, dass sie so manchem Nörgler nicht gefällt. Ich bin ohne Zweifel der schönste Mensch der Welt. Ich bin so schön, dass die Göttin Aphrodite neben mir den Kopf vor Scham in einem Jutesack bedeckt. Ich bin so schön, neben mir erscheinen die Models von Victoria's Secret sowie ein Gruselkabinett. Ich bin so schön, dass jeder Spiegel, den ich angucke, sofort verliebt wird und hart auf mich steht. Ich bin so schön, dass ich Fotos via Photoshop wieder hässlich mache, nur um halbwegs normal auszusehen. Was ist der Unterschied zwischen mir und Adonis? Dieser Adonis sieht scheiße aus. Du hebst dein Shirt hoch, alle gucken perplex. Du hast Muskeln aus Stahl, cool, ich hab Muskeln aus Sex. Meine Haut ist so rein wie das Gegenteil von raus. Mein Gesicht ist symmetrisch, die beiden Hälften sehen gleich aus. Und auch im unteren Bereich ist alles ultra nice. Ich sag nur, alles hat ein Ende, nur meine Wurst hat keins. Doch halt,
Ich verfüge auch über innere Schönheit. Nichts ist so sexy wie meine Organe. Doch ein Prachtbody wie der meine, der konserviert sich nicht von alleine. Darum besteht mein Programm aus Yoga, Pilates, Aerobikmassagen, einer groben Enthaarung, Hormonpräparaten, Bleaching und Spinning, Frisieren und Trimmen, Striegeln und Schminken und immer viel trinken. Aufspritzen, absaugen, schlaufen, in den Park laufen, Botox in die Krähenfüße, Creme von L'Oreal kaufen, strenge Diät halten, zur Entspannung, Mozart. Immer mit einem Lächeln, dabei war das erst der Montag. Mein Körper ist ein Tempel. Weil ich opfer ihm alles. Spieglein, Spieglein an der Wand, hab ich genug Kalorien verbrannt? Ich will doch nicht so aussehen wie ein ekelhaftes Warzenschwein. Die Realität ist sekundär. Ich bin zu schön, um noch klar zu sein. Und jetzt kommst du und sagst irgendwie sowas wie, Schönheit ist so wie eine Kontaktlinse beim Museumsbesuch. Sie liegt im Auge des Betrachters. Wer was aussehen, wer darauf was gibt, der ist hohl und der hat auch keinen Charakter. Aussehen, Schmaussehen, pah, es gibt doch Wichtigeres. Doch ganz im Ernst, der Chef sortiert dein Bewerbungsfoto nicht aus, weil du schlechte Manieren hast. Nirgendwo castet man einen guten Charakter. Im Club tanzt niemand deine Bachelor-Thesis an. Und niemand beugt sich über einen Kinderwagen und sagt, ja, das ist aber ein gebildetes Baby. Wer schon auf den ersten Eindruck macht, hat es in unserer Welt der Erstkontakte meist geschafft. Wer sein äußeres Erscheinungsbild scheinen lassen kann, ist wie Kannibalenkonfitüre. Ein gemachter Mann. Stell dir vor, du setzt dich in die U-Bahn. Neben wen setzt du dich? Neben den Typen mit der Hasenschart oder dann doch neben den gut gekleideten Herrn Mitte 30? Nach welchen Kriterien suchst du dir deinen Partner aus? Und hast du dir nicht neulich erst gedacht, Sarah Jessica Parker sieht so aus wie ein Pferd? Anstatt auf die herabzublicken, die zu oft ihr eigenes Antlitz begutachten, sollten wir selber mal in den Spiegel schauen. Und ich kann froh sein, dass es einen Ort gibt, wo man sich auch als semi-attraktiver Mensch so richtig schön fühlen kann, hier oben auf der Bühne. Dankeschön. So, jetzt freue ich mich auf die nächste Workshop-Teilnehmerin, die hier in Kürze die Bühne betreten wird. Ich möchte wieder, dass ihr alles gebt und richtig viel Lärm macht für Michi! Und wir halten den Applaus, bis sie auf der Bühne angekommen ist. Für euch, Michi!
Menschlichkeit. Sicher hast du den Begriff schon gehört. Was verbindest du damit? Hilfsbereitschaft, helfen, füreinander da sein, Nächstenliebe? Eine hundertprozentig richtige Bedeutung hat er meiner Meinung nach nicht. Für ein besseres Miteinander ist er aber enorm wichtig und du kannst deinen Beitrag leisten. Du musst hierfür kein Superheld sein, wie Batman oder Robin Hood. Im Alltag ist das ganz einfach. Nimm deine Scheuklappen ab und los. Kennst du den Spruch, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu? Wäre nicht der Wortlaut, was du willst, was man dir tut, das füge auch anderen zu besser? Wärst du nicht dankbar, wenn deine Einkaufstüte reißt und alles in verschiedene Richtungen rollt, du dich abmühst, alles einzusammeln? Und dir dabei fleißige Hände helfen? Ein weiteres Beispiel. Du bist auf Krücken angewiesen und musst mit der U-Bahn fahren, zum Beispiel zum Arzt. Die Sitzplätze sind alle besetzt und es gibt diesen Menschen, der dir mit einem Lächeln seinen Sitzplatz anbietet. Oder du bist mit einem Gehwagen unterwegs und freust dich, dass du selbstständig deine Besorgungen erledigen kannst. Doch plötzlich fängt es stark an zu schneien. Du quälst dich durch den frischen Schnee, willst nur noch nach Hause. Doch beim Überqueren der Straße bleiben die Räder im Schneematsch stecken. Du kommst nicht weiter. Deine Kräfte lassen nach. Du verzweifelst. Doch du bekommst Hilfe. Ein Passant, ein dir fremder Mensch, packt mit an und hilft. Das sind alles keine Hexenwerke. Man benötigt auch keine Superkräfte. Es sind Heldentaten des Alltags, die jeder kann. Sei du ein Vorbild, lebe Menschlichkeit vor. Entzünde eine Flamme der Ideen und löse damit einen Großbrand aus. Du wirst Nachahmer finden.
Das war für euch Michi.
So, den nächsten Auftretenden haben wir heute schon mehrere Male auf der Bühne gesehen, aber er hat es sich nicht nehmen lassen, jetzt noch einmal auf die Bühne zu kommen. Er hat nämlich den Workshop zweimal mitgemacht. Das verdient an der Stelle, finde ich, nochmal einen ganz besonders lauten Applaus. Macht bitte Lärm für ihn, wenn er hier nochmal auf die Bühne kommt. Hier ist noch einmal Martin! Martin!
Dankeschön. So. Es hat heute schon mehrere Texte über die Münchner U-Bahn gegeben. Es scheint, dass uns dieses Gefährt beschäftigt als Einheimische. Deswegen auch von mir ein Text, der quasi in der U-Bahn stattfindet. Ich sehe schon von Weitem, wie die U-Bahn in die falsche Richtung einfährt. Gleich strömen mir die Fahrgäste entgegen. Unten vor der Rolltreppe bildet sich bereits eine kleine Schlange. Allen voran ein Kinderwagen mit weiblichem Anhängsel. Fahrgäste sehen sie im letzten Moment und weichen auf die Treppe aus. Nicht mit mir. Ich will jetzt Rolltreppe fahren. Ich nehme die Beine in die Hand und mit einem Satz schaffe ich es, das Umschalten in die andere Richtung zu verhindern. Ha, ich stehe. Mann hab ich. Z-E-I-T. Kurz vorm Ende der Rolltreppe bemerke ich, dass meine U-Bahn bereits einfährt. Also hüpfe ich galant von der letzten Stufe und lächle kurz um mich. Dränge mich durch die Wartenden und bin da. Ich weiß genau, wo meine Tür hält. U1 Richtung Olympia-Einkaufszentrum ertönt es aus dem Lautsprecher, die Stimme vom Band. Und noch bevor die U-Bahn-Fahrerin ergänzt, bitte lass uns die Fahrgäste erst aussteigen, sitze ich auf meinem Lieblingsplatz. Ha, wer schneller sitzt, sitzt länger. Natürlich immer auf dem Platz ohne das Symbol, das suggeriert, bitte seien Sie achtsam, andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Ich stehe doch nicht für andere auf, ich setze mich doch nicht um. Und überhaupt Weltstadt mit Herz heißt ja noch lange nicht, dass ich auf dem Weg in die Arbeit mit Fremden kuscheln will. Ob ich aufstehe, wenn ich gebeten werde? Auf gar keinen Fall. Ich höre das Gejammer ja gar nicht, dafür ist meine Musik viel zu laut. Am Sendlinger Tor steig ich um. Vor der Rolltreppe zu U3 und U6 bildet sich schon eine Menschentraube. Ich schlänge mich durch, geschickt, und verteile kostenlose Nierenschwinger und Kniekehlenkicks. Natürlich ohne mich zu entschuldigen, dafür bin ich viel zu schnell weg. Ein ungeschickter Anzugträger stolpert zufällig über meinen Haxen. Ich schüttle den Kopf und gehe weiter. Und die U6 fährt ein und jetzt ratet mal, wer schon wieder sitzt. Und aus dem Fenster grinst, als der abgehetzte Anzugträger die Tür nur noch vom Bahnsteig aus bewundern kann. Am Odeonsplatz wird es plötzlich laut. Ein Akkordeon fängt an, im Wagen zu stören. Ich schalte meine Musik aus und rufe Thomas an. Lautstark erzähle ich ihm vom letzten Wochenende, es wirkt. Der Musikant ist kurz im Brand in den anderen Wagen gerannt. Nächster Halt, Universität. Ich steige aus, gehe zur Rolltreppe. Hier gibt es beide Fahrtrichtungen, aber nicht mit mir. Ich stehe heute links. Ist eh unwog in diesen Zeiten. Als mich mein Hintermann zum zweiten Mal anstupst, drehe ich mich um, schaue grimmig, zeige entschuldigend auf meinen Haxen und auf den vollen Platz nebenan. Als ich drei Stufen weiter meinen ehemaligen Professor entdecke, wirkt es wie ein Wunder. Der Haxen schmerzt nicht mehr. Und ich finde eine Lücke, grüße freundlich und beglücke den Prof mit bestem Smalltalk. Er fragt, was machen Sie denn jetzt? Ich bin Fondsmanager. Mit Schwerpunkt auf Lebensmittel- und Energiespekulationen. Etwas später sprechen wir über die Verrohung der Gesellschaft, über fehlende Rücksichtnahme und Solidarität, so geht es immer weiter, bla bla bla. Bis sich unsere Wege wieder trennen. Richtig anstrengend, dieses U-Bahn-Fahren. Ich bin so froh, wenn mein SUV morgen wieder aus der Werkstatt kommt. Dann kann ich wieder neben Radlfahrern durch Regenpfützen heizen und Gehwege zuparken. Endlich wieder alleine auf 5 Quadratmetern statt Haut an Haut in der U-Bahn. Wenn es euch egal ist, was mit anderen ist, wenn nur ihr euch wichtig seid, wenn nur zählt, was euch interessiert, dann seid wie ich. Wenn nicht, und das rate ich, dann lieber nicht.
Das war Martin. So. Ich bin schon sehr gespannt auf die nächste Poetin, die die Bühne jetzt betreten wird. Macht bitte Lärm für Noja! Und wieder den Applaus halten, bis sie auf der Bühne angekommen ist.
Nodja!
Okay, ja, wie der Martin und alle anderen auch schon gesagt haben, wie der Berliner Bahnhof Zoo wird wahrscheinlich der Münchner U-Bahnhof auch werden. Berühmt, aber nicht mit seinem Drogen, sondern mit seiner Unmenschlichkeit. Ja, Menschlichkeit, was war das nochmal? In erster Linie ein Wort. Ein Wort, das nicht immer Gestalt findet. Als ein ganzes Wort finde ich die Bedeutung nicht raus. Vielleicht muss ich es in Silben verkleiden und so den Sinn erleiden. Ich spreche bewusst von erleiden. Um ehrlich zu sein, weiß ich selber nicht, was ich denken, empfinden und glauben soll. Wenn ich eines weiß, dann ist es, dass sich etwas verändern soll. Die Situation, in der man die Menschlichkeit vermisst. Das Wort aus dem Wortschatz ist. Die Situation, die wird sich nicht ändern, da die Menschen gerne zögern. Man spricht immer davon, dass man die anderen Menschen nicht bessern soll und nur sich selbst zurechtrichten, entwickeln, emanzipieren soll. Was ist denn eine typische Situation, wo man die Menschen nicht verändern kann und nur seine Gedanken positiv gestalten kann? Gibt's denn das oft im Alltag oder hole ich das vom Weitem her? Hattest du schon mal solch eine Situation? Eine Situation, wo du nicht wusstest, wie du handeln sollst, kannst, willst und dazu fähig bist. Eine Situation, wo du innerlich aufgewühlt warst, geglüht hast, deine linke Brust gebrannt hat und einen Klumpen im Hals versteckt hast. Was konntest du groß in dieser Situation ändern? Weder die Situation noch die andere Person. Das Einzige, was du ändern konntest, warst du selber. Ich konnte aber mich nicht bewegen, meine Gedanken positivieren, in die richtige Bahn kommandieren. Am Bahnhof war die Situation. Eine spuckende Person war die andere Position. Und ich war ich. Erstarrt vor Wut, Angst, Scham, hilflos und fragend, wohin mit unserer Menschlichkeit? Unsere Menschlichkeit soll an die ganzen Menschen gerichtet sein, die nur zuschauen und sich von der Situation distanzieren. Die Menschen, die nicht reagieren, ihre Köpfchen reduzieren und jeden Tag das Wort Menschlichkeit aus der Welt radieren. Hast du jetzt verstanden, warum ich von Leiden spreche und nicht der Menschlichkeit eine Gestalt gebe? Vergleichbar wie im Theater. Menschen spielen, verkörpern, geben eine Rolle Gestalt. Man nennt sie Schauspieler. Sie stellen ihre Spielkünste in Schau. Bei den einen erkennt man, dass sie ihre Rolle wirklich leben und nicht spielen und bei den anderen weniger. Egal wie sehr der Regisseur seine Schauspieler in der Rolle des von ihm zugeschriebenen Charakters sehen möchte, wird er es nie zu sehen bekommen. Wir sind nämlich Menschen mit unterschiedlichem Charakter und entfalten uns in der Gestalt und multiplizieren es mit unserer Persönlichkeit. Und so auch Schauspieler, die sich mit der Menschlichkeit nicht identifiziert bekommen, werden nie die Rolle eines Menschen im Theater bekommen. Und was ist mit uns? Sollen wir auf den Regisseur warten oder jetzt unsere Rolle entfalten?
Das war für euch Nodja! So, als nächstes wird hier wieder jemand auf der Bühne stehen, der schon einmal auf der Bühne stand. Spoiler, es ist nicht Martin diesmal. Nein, aber er hat vorhin auch wunderbar mit anmoderiert. Macht jetzt Lärm für ihn! Hier ist für euch Gabriel!
So, das ist eine Verkettung unglücklicher Umstände, dass ich jetzt auch einen Text lese. Ich wollte es nur veranstalten. Und weil ich das immer hasse bei den Poetry Slams, muss ich jetzt auch ein bisschen an diesem Mikrofonständer rumspielen, um den ein bisschen einzustellen. Ja. Mein Text heißt, von jetzt auf gleich ist alles egal. Und der geht so. Heute geht es vielen vor allem um die Oberfläche und die Außendarstellung. Mein Haus, mein Auto, mein Urlaub. Alles möglichst Instagrammable, versteht sich. Manchmal habe ich den Eindruck, dass nicht mehr der eigentliche Moment relevant ist, sondern das Bild davon, um zu zeigen, dass man diesen Moment tatsächlich erlebt hat. Die sogenannten sozialen Medien haben das noch befeuert. Von Event zu Event, von Erfolg zu Erfolg, von Konsum zu Konsum. Glänzen beim Smalltalk, im Beruf, im Freundeskreis, immer aktiv, nie nachdenklich, nie allein. Rücksicht, Schwäche, Fehler, Solidarität, hey, bist du denn drauf? Das ist was für Naive und Utopisten. Nennt mich ruhig so, aber ich stehe nun mal drauf, für andere da zu sein. Ich investiere in gesellschaftliche statt persönliche Rendite, Gemeinwohlökonomie und so. Ich verschenke Freizeit an Fremde, Ehrenamt und so. Ich verzichte auf unnötigen Konsum, Nachhaltigkeit und so. Werte sind mir wichtiger als Preise. Mir ist eine echte Freundschaft, ein Gespräch mit Tiefgang, wichtiger als 1000 oberflächliche Kontakte. Ich weiß schon, kauzig und aus der Zeit und so. Ich hasse Smalltalk und Networking und ich liebe unbezahlbare Momente. Das sind Momente, die man für Geld nicht kaufen kann und die man nicht plant, sondern die einem einfach so passieren. Ein berührendes Gespräch, ein bewegender Text, eine Geste der Solidarität. Und es sind die Momente, bei denen von jetzt auf gleich alles egal ist. In denen man alle Pläne fallen lässt und reflexartig nur dieser Moment Priorität hat. Momente, die kein Außenstehender versteht und für die man sogar persönliche Nachteile und Risiken in Kauf nimmt, weil man in diesen Momenten immer auch jemand anderen enttäuscht, für andere nicht da ist oder weil es wirklich gefährlich wird. Ich bin nachts über rote Ampeln zu einer Freundin gefahren, die Angst hatte, weil ihr jemand mit dem Laserpointer ins Fenster geleuchtet hat. Ich habe im strömenden Regen ihren Bruder aus dem Acker gezogen, weil er beim allzu intensiven Austausch mit der französischen Austauschschülerin von der Straße abgekommen war. Das ist wirklich passiert. Ich habe über Nacht spontan eine Sonderausgabe der Schülerzeitung mitproduziert, weil eine Lehrerin gestorben war, die uns besonders am Herzen lag und von der wir viel fürs Leben gelernt haben. Ich glaube, sie wäre heute gerne hier. Ich habe tagelang ungeduscht, im Auto geschlafen, um im Hochwassereinsatz in Dresden zu helfen. Und ich bin mit Blaulicht zum Amoklauf im Olympia-Einkaufszentrum gefahren, als alle anderen von da nur weg wollten. Alles das habe ich gerne und von ganzem Herzen getan, als naiver Utopist. Kostenlos, unbezahlt, unbezahlbar. Und jederzeit wieder, weil es ja um Menschen geht und dann von jetzt auf gleich alles andere egal ist.
Das war für euch Gabriel. Es ist tatsächlich so eine Krankheit von Poetry Slammer, dass sie mal vor dem Auftritt so an dem Mikrofonständer rumdoktern. Also ich ertappe mich sogar dabei, was, wenn ich hier mal zurückkomme und ich muss den gar nicht verstellen, dann lockere ich trotzdem erstmal so einmal so die Schraube. Einfach so fürs Wohlfühlen. Gut, nur um das mal festgestellt zu haben. Wir kommen jetzt noch zu einer letzten Poetin, die tatsächlich nicht am Workshop teilgenommen hat, aber die trotzdem jetzt hier heute auftreten wird. Und ich freue mich schon sehr auf ihren Text. Macht bitte Lärm für Patricia!
Bitte. Wir wollten anders sein, nicht so wie die Erwachsenen. Wir wuchsen in eine bunte Zeit hinein, in der es normal war, neugierig zu sein, alles zu hinterfragen und neu zu denken. Wir trugen Schlaghosen und Schlapphüte, Blumenkränze und lange Haare. Unsere Vorbilder waren nicht die Alten mit ihrem Wohlstandsdenken, sondern Ideen von einer friedlicheren und humaneren Welt. Wir späten Blumenkinder der Flower Power Bewegung verabscheuten Krieg und Gewalt. Wir wollten dem Weltfrieden eine Chance geben. Kiffend und lachend entwickelten wir unsere eigenen Vorstellungen einer liebenden Gesellschaft, die sich gegenseitig hilft und niemanden ausgrenzt. Jeder war sein eigener Stern und lebte seine Individualität. Mode haben wir selbst erschaffen und uns von niemandem erzählen lassen, was derzeit gerade als schick gilt. Unser großes Ziel war Freiheit, die Abkehr vom autoritären Lebensstil. Wir bildeten Cliquen, mit denen wir nächtelang diskutierten und philosophierten. Selbst Religion dachten wir neu und fast jeder von uns hatte auch einen Altar bei sich zu Hause, weil wir offen für exotische Einflüsse und Bewusstseinserweiterung waren. Wir liebten frei. Es war egal, ob jemand aus einer reichen oder armen Familie kam oder welche Hautfarbe, sexuelle Orientierung oder Beeinträchtigung sie hatten. Es war wichtig, wie sie dachten, was für Menschen sie waren. Der Blick auf unsere deutsche Vergangenheit blieb mir erstmal verwehrt, denn niemand sprach in meinem Umfeld darüber. Sie existierte einfach nicht. Als Kind hatte ich in einer Schublade bei meiner Oma viele interessante Blechdinger gefunden, aber sie verbot mir, damit zu spielen. So kannte ich sie gar nicht, denn bei ihr gab es normalerweise keine Verbote. Sie liebte mich und nannte mich ihr Engelchen. Aber Opas Orden aus dem Krieg waren tabu, damit spielt man nicht. Heute ist mir klar, dass er sie bestimmt nicht für gute Taten erhalten hat. Mein kindlich naives Weltbild erhielt einen tiefen Riss. Auch der liebe Opa war einer von ihnen, ein Nazi. Der Mann, der die Tiere und die Natur so liebte, dass er sie zu seinem Beruf machte. Im Nachhinein ist mir klar, dass auch mein angeblicher Erzeuger in seinem gesamten Denken ein Nazi war. Das merkte man so erstmal nicht. Der eigenbrötlerische Dorflehrer wirkte nach außen hin stets unauffällig. Es waren die Nebensätze, die ihn verrieten. Immer, wenn er wegen Schülern wütend war, wollte er sie in Arbeitslager stecken oder an die Wand stellen lassen. Damals begriff ich nicht, was er damit sagte. Jahre später fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Immerhin habe ich meine Kindheit überlebt, während der ich immer wieder vergeblich gehofft hatte, dass irgendjemand vorbeikommt und mich einfach entführt. Ich wurde sogar alt, was ich damals nicht für möglich gehalten hätte. Trotz zahlreicher Überfälle mit Schlägen, Tritten, Prellungen, Blutergüssen und Platzwunden wurde ich langsam erwachsen und konnte eines Tages der Hölle der Akademikerfamilie entfliehen. Ich übte mich also auch in Verdrängung, denn es durfte nicht wahr sein. Doch irgendwann holte mich das Thema doch wieder ein und zwang mich, mich damit zu beschäftigen, da mir in meinem Leben immer wieder Gewalt begegnete. Die Nazis haben neben den Juden auch Randgruppen verfolgt und nach den Zwangssterilisationen massenhaft Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen ermordet, auch Kinder. Die soziale Spaltung begann mit Hassreden und Ausgrenzung. Es folgten Entrechtung, Zwangsarbeit und die Gaskammern. Weitgehend unbemerkt von der Bevölkerung sammelte man die Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen ein und ermordete sie massenweise in sogenannten Heilanstalten. Wenn man nach außen hin den schönen Schein wahrte und sogar eine extra Verwaltung damit beschäftigte, heuchlerische Beileidschreiben an die Verbliebenen zu verfassen, die gefälschte Todesursachen enthielten. Selbst die eigenen Soldaten wurden aussortiert und umgebracht, wenn sie traumatisiert aus dem Krieg zurückkehrten und zitterten. Wer nicht mehr als Arbeitskraft einsetzbar war, durfte auch nicht leben. Selbst von den Kirchen gab es kaum Widerspruch. Ärzte nutzten die Wehrlosen skrupellos für Experimente und erforschten dabei auch, wie man sie möglichst schnell und kostengünstig tötet. Nach Kriegsende blieben die meisten Täter straffrei und arbeiteten weiter in ihren Berufen. Die bis heute vielfach spürbare Diskriminierung und Geringschätzung Schwerbehinderter und psychisch Kranker basieren auf der Zeit der NS-Diktatur. Man schiebt sie auch heute noch gerne in Parallelwelten, in Heime, Psychiatrien oder in die Obdachlosigkeit ab. Jeder kann durch einen Unfall innerhalb von Sekunden zu einem Menschen mit einer Behinderung werden oder durch ein grausames Erlebnis wie ein Gewaltverbrechen psychisch krank. Wirst du erwerbsunfähig, erschlägt dich die Wahrheit und stampft dich in Grund und Boden. Vorbei ist der schöne Schein der heilen Welt und du erkennst, ab sofort hängst du am Gängelband einer Sozialbehörde und wirst nur noch als Kostenfaktor betrachtet. In einer Zeit, in der wieder nach Arbeitskraft und Nutzen für die Mächtigen sortiert wird, sind wir die abgehängten Bürger, also quasi die neuen Ballastexistenzen. Angesichts der dunklen deutschen Geschichte überfällt mich Panik, wenn ich die gefühlskalten Machtmenschen der Politik so reden höre. während die Wirtschaftsmarionetten gegen die Armen hetzen und Rassisten uns als Gutmenschen, Bahnhofsklatscher, Teddybärwerfer, verirrte Blumenkinder beschimpfen, verschwinden Akten zu rechtsextremen Morden und bleiben anschließend 120 Jahre unter Verschluss. Ich wünsche mir wieder mehr Mut zur Individualität, mehr Zivilcourage, sich gegen Unrecht aufzulehnen, die Einhaltung der Menschenrechte, mehr eigensinnige Flower Power. Wir sollten nicht zusehen, wie sich Geschichte wiederholt und erneut ganze Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt und in Heime, Psychiatrien oder Lager aussortiert werden, sondern mehr aufeinander achten und füreinander da sein. Lasst euch nicht teilen, wehrt euch gemeinsam, denn schon morgen könnt ihr die Nächsten sein, die ausgegrenzt und entrechtet werden. Lasst uns eine bessere Gesellschaft sein, die Inklusion und Vielfalt lebt.
Das war für euch Patricia. So, das waren jetzt die Hauptakteure des heutigen Abends. Von meiner Seite wurde noch gewünscht, ich soll noch einen letzten Text so als Rausschmeißer vortragen. Das werde ich jetzt auch noch machen, bevor dann nochmal, glaube ich, kurz Martin und Gabriel auf die Bühne kommen. Vorher wollte ich noch tatsächlich sagen an alle Auftretenden dieses Abends, dass ich das wirklich sehr beeindruckend fand, was heute passiert ist. Also sowohl bei denjenigen, die im Workshop waren, als auch bei den beiden, die jetzt noch dazugekommen sind. Das fand ich sehr, sehr cool und ich wollte einmal für euch darauf hinweisen, dass es Möglichkeiten gibt, mit diesen Texten oder vielleicht auch mit noch anderen Texten, die ihr vielleicht, weil ihr jetzt irgendwie angefixt seid, auch nochmal schreiben werdet, in München aufzutreten bei mehr oder weniger offenen Bühnen. Und zwar gibt es da, wenn man noch unter 20 sein sollte, einerseits den Poetry Slam in der Schauburg, wo man sich einfach anmelden kann, indem man da eine Mail hinschreibt. Das ist der Schauburg, das ist so ein Theater in Schwabing. Das kennt man, glaube ich, so ein Jugendtheater. Dann kann man auch im Stragula im Westend auftreten. Da ist die sogenannte Kiezmeisterschaft. Das ist eine offene Liste Poetry Slam. Da kann an dem Abend einfach jeder hingehen, sich auf die Liste schreiben und dann auftreten. Das ist auch auf jeden Fall cool. Man spart sich auch die 5 Euro Eintritt, wenn man selber auftritt. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, weswegen man das machen kann. Und dann gibt es auch noch in der Glockenbach-Werkstatt in der Innenstadt den sogenannten Bless the Mic Poetry Slam. Das ist ein Poetry Slam für alle unter 25. Wenn man noch 25 ist, dann darf man da auch noch auftreten. Das ist so ein bisschen wie beim Fußball. Da kann man auch einfach den Veranstaltern auf Facebook zum Beispiel oder auf der Internetseite schreiben und fragen, ob man da auf die Liste darf und dann tritt man da auf. Das ist alles sehr cool und würde ich euch auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Jetzt kommt noch ein letzter Rausschmeißertext von mir zum Thema Vielfalt ein bisschen und damit so abschließend auch zu diesem Thema Menschlichkeit. Es ist so ein bisschen metaphorisch geraten, es ist eine Ballade. Und zwar erzähle ich eine Geschichte vom heiligen Petrus. Denn der heilige Petrus, der ist im Himmel fürs Wettermachen verantwortlich. Ich habe über den Text schon kurz im Workshop einmal gesprochen. Diejenigen, wo ich das erzählt habe, werden sich vielleicht daran erinnern. Der Text geht folgendermaßen. Simon Petrus, Ex-Apostel, bald 2000 Jahre alt, war die sakrosankte Plackerei bereits seit langem leid. Denn Petrus Managementbereich bestand seit einer Ewigkeit aus Himmelsschleusen, Wartung sowie Wettermachertätigkeit und Petrus war bei den Menschen weiß Gott nicht beliebt für seinen Klimadienst. Unwetter um Unwetter fühlten die wieder sich getriezt, es trübte ihre Stimmung hart, wenn das Wasser nur so durch die Straßen quoll. Sie bekamen davon einen Schnupfen, darum hatten sie bald die Nase voll, beschwerten und beklagten sich über das schlechte Wetter, sie meckerten. Ja, man kann sagen, dass sie gegen das Wetter wetterten, begannen mit Treibhausgasen bald selbst das Klima zu ändern und schon rief man bald vielerorts nur noch Klima, la Revolution. So von wegen, diesen Petrus, den braucht es nicht, der hat uns die ganze Zeit nur verscheißert. 2000 Jahre Wetter aber gefühlt nicht eine weiße Weihnacht, ja, mag schon sein, der macht seinen Job bereits seit Äonen. Man könnte sagen, er ist ein echter Wetteran.
Aber so eine miese Leistung geht uns gewaltig auf unseren Wetterhahn. Nein, wir haben wirklich keinen Bedarf nach diesem Keck. Wir sind das Volk und der Petrus muss weg. Die Menschen waren die ewig gleichen Regenwolken leid und so wurde Wetterwächter Petrus abgesetzt, per Volksentscheid. Und um nun wettertechnisch fortan nichts mehr zu riskieren, beschloss man einen Consulting Agent von McKinsey zu konsultieren. Der riet, man dürfe sich nicht zieren, man müsse den Kosten-Nutzen-Faktor schnellstens reduzieren, darum gelte es, den Aufwand möglichst stark zu minimieren und da ökonomisch denken, die Devise sei, das Wetter wegzurationalisieren. Zuvor, da strahlte das Firmament mal pechschwarz, mal himmelblau. Nach der Umstrukturierungsmaßnahme war der Himmel grau. Und die Menschen? Ja, die Menschen waren zunächst schlicht begeistert. Denn schließlich war ihr Alltag auf einmal um so viel zeitraubende Pflicht erleichtert. Man stelle sich das mal vor. Nie mehr Schneeschippen, nie mehr Keller auspumpen, nie mehr schmutzige Fußabdrücke aus dem Treppenhaus schrubben. Das Leben fühlte sich für kurze Zeit so an wie ein Ponyhof. Nur eines. Das hatte man bei all den Sparmaßnahmen nicht bedacht und so wurde durch die Rechnung ein kleiner, aber umso entscheidenderer Strich gemacht. Denn jeden Abend, Punkt 7:45, just dann, wenn der Nachrichtensprecher nochmal ein letztes Mal spricht, da klaffte auf einmal ein gewaltiges Loch, denn auf einmal fehlte der Wetterbericht. Und mit ihm nicht nur Jörg Kachelmann, sondern auch die Möglichkeit, dass man unverfänglich über Wetterthemen quatschen kann auf der ganzen Welt. Von Ouagadougou bis nach Rostock. Da fehlte auf einmal jegliche Grundlage für Smalltalk. Die Welt versank im Chaos, noch binnen weniger Stunden. Und selbst den weisesten Weisen waren die Hände gebunden, denn selbst die mächtigsten Mächtigen, all jene prächtigen Gestalten, waren auf einmal gezwungen, sich ehrlich zu unterhalten. Gier, Neid, Hass, all diese Themen, auf die keiner Bock hat, wurden innerhalb kürzester Zeit breit und ausgiebig durchgestottert. Niemand konnte ausweichen. Jeder musste die ganze Zeit immer nur Antwort geben und so wäre es vermutlich das Ende der ganzen Menschheit gewesen, wenn nicht Petrus, der Unverstandene, der das alles natürlich längst geahnt hatte, eingeschritten wäre und zwar mit den Naturgewalten als Tatwaffe. Und mit leichter Hand und einem Lächeln auf den Lippen hätte mutig den Kampf gegen die Smalltalk-Losigkeit bestritten. Petrus warf mit Wolken, er schüttelte Schnee und kickte Kugelblitze, kippte eimerweise Regenschauer über Land und Küste, säte Sonnenstrahlen und goss Nebel über die Erde, auf das die Menschheit nie mehr wieder ehrlich kommunizieren werde. Und weil ich mir dachte, das passt in so einen sakralen Kontext ganz gut rein, jetzt zum Abschluss noch ein gregorianischer Choral über die Wichtigkeit des Wetters.
Wenn deinem faden Gespräch der Gesprächsfaden zu reißen droht, dann weißt du, dass es dich zum besten aller Mittel greifen lohnt. Rede übers Wetter mit den Eltern deiner Ex nach unvergesslich schlechten Sex und auf dem Erstsemestertreff. Rede übers Wetter, wenn du morgen zum Erzählen als Morgenmuffel gegen jeden anderen Mordgedanken hegst. Reden übers Wetter gibt eine Menge her. Ich wette, gibt es das Wetter nicht, dann hätten deine Eltern sie nie kennengelernt und nie nach ein paar Gläsern fürs Verletter nicht Geschäftsverkehr verzogen, weswegen du ohne Wetter nicht am Leben wärst. Also rege dich nicht auf. Der Regen hört schon irgendwie auf. Vielfalt mag oft unbequem und ungerecht erscheinen, aber sie immer einfach glatt zu machen, muss nicht unbedingt die Lösung sein. Vielen Dank. Ja, das war's soweit von mir und da würde ich jetzt zum Abschluss nochmal Martin und Gabriel auf die Bühne rufen. Macht Applaus!
So, jetzt haben wir das natürlich sehr professionell abgesprochen, deswegen wird das sehr gut.
Genau. Ich kann ja schon mal den Ständer wegbringen.
Herzlichen Dank, dass ihr alle da wart und wir freuen uns tatsächlich über jede und jeden, der gekommen ist. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, nochmal Danke zu sagen für alle, die Veranstaltung möglich gemacht haben. Das ist so im Vorfeld, ist das alles so, was so im Background läuft beim Roten Kreuz. Da muss ja jemand die Kohle organisieren und so und dann muss man da auch einen das machen lassen und so. Und genau, das ist natürlich... den Support braucht es dann und vielleicht stellvertretend, auch weil er heute da ist. Die Geschäftsstelle hat sehr gelitten mit diesem Projekt. Volker, danke, dass du das aushältst und genau, das möglich machst. So, dann danke an alle, die heute Abend mit angepackt haben. Egal jetzt, ob eben mit dem Infostand der Lukas und die Liesel und die Ronja und die Katrina, stimmt das? Und die zwei, die sie noch begleitet haben für den Sanitätsdienst, auch die Michi, die das Auto gestellt hat, der Julian, der als Multitalent unterwegs war, sowohl als Poet als auch als Fotograf, als auch als Licht- und Tontechniker und der auch, als das Licht nicht mehr ging, Ruhe bewahrt hat und im Internet Hilfe gesucht hat, keine Ahnung, aber es hat geklappt jedenfalls. So, der Lukas sitzt noch oben und wirkt ganz entspannt. Wen habe ich vergessen? Die Poetinnen und Poeten, das auch, das hatten wir schon, genau, aber die Poetinnen und Poeten kommen natürlich gleich, die haben natürlich den Kern ausgemacht. Mir ist noch wichtig, bevor ich es vergesse, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, der Philipp hat ja schon gesagt, wo man Texte erzählen kann und so, wo man was hören kann, insbesondere im Kontext Rotes Kreuz, aber nicht so, wie ich das vorhin vorgelesen habe, ganz am Anfang, sondern eher spannend, unterhaltsam, individuell, ist ein sehr schöner Podcast, den der Martin macht, der heißt 7 gute Gründe, Spoiler, 7 und so, 7 gute Gründe. Unter 7gutegründe.de findet man das auch und jeden Monat gibt es eine spannende neue Folge. Ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt.
Als nächstes kommen die TeilnehmerInnen des heutigen Abends wahrscheinlich, Ende des Monats quasi, dass alle, die es heute nicht hierher geschafft haben, eben das quasi in Ruhe daheim nochmal oder in der U-Bahn nachhören können.
Genau, sehr gut, weil der Raum ist quasi virtuell zu klein gewesen. So, was hattest du noch?
Ich bin darüber verwundert, dass du quasi die ganzen Namen aufgezählt hast, weil ich habe gedacht, das wäre der Part, der dann an mich geht. Aber soweit zur Absprache. Genau. Also, wir möchten jetzt nochmal, die Helen musste schon wieder abreisen, weil sie nämlich heute Nacht dann 20 wird. Die ist schon weg, aber alle anderen Poetinnen würden wir bitten, nochmal auf die Bühne zu kommen. Und natürlich begleitet durch einen herzlichen Applaus von euch.
So, herzlichen Dank, dass ihr alle heute eure Texte mitgebracht und gelesen habt und mit uns geteilt habt. Und wir haben als Dankeschön noch, also das glaube ich ist noch als Nachwiesen, weiß nicht wie, also genau, wir haben jedenfalls ein paar Dankeschön-Herzen. Danke Volker für die Dankeschön-Herzen. Die dürft ihr als Andenken mit nach Hause nehmen. Wir machen nachher gleich noch ein Foto und ich würde mich freuen, wenn ihr alle nochmal klatscht für unsere Poetinnen und Poeten, für die Noreen, für die Michi, für die Nursha, für die Patricia, für den Julian und für die Ananda. Herzlichen Dank, dass ihr heute Abend da wart und das Ganze ging natürlich nur erstens mit professioneller Unterstützung, Anleitung und mit den sagenhaften Texten von Philipp Potthast. Wo ist er? Komm, bitte.
Genau, also nochmal von mir, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, wir machen gleich Fotos, nur die Ruhe. Vielen, vielen herzlichen Dank auch an euch, dass ihr heute hierher gekommen seid und natürlich auch so ein bisschen das Risiko in Kauf genommen habt, dass da jetzt lauter Anfänger stehen. Aber ich glaube, ihr wurdet auch belohnt, weil, wie ich finde, waren diese Texte verdammt gut. Und dafür bitte nochmal einen herzlichen Applaus. Wir wünschen euch einen schönen Nachhauseweg. Wir werden nämlich jetzt mit den... Er hat noch was, ja? Okay, er darf gleich. Wir wünschen euch einen schönen Nachhauseweg. Ansonsten, vielleicht sehen wir uns ja schon bei Gelegenheit oder bei unserer nächsten Veranstaltung. Und jetzt nochmal das Wort an Philipp.
Ja, ich wollte mich zum Abschied nochmal bedanken, einerseits bei den Poetinnen und Poeten. Ich muss sagen, es hat mich wirklich beeindruckt heute. Es war sehr, sehr schön, sehr cool, dass bei dem Workshop das so rumgekommen ist und auch cool, dass ihr euch nochmal so zu Hause drangesetzt habt und so. Mega beeindruckend auf jeden Fall. Ich würde mich sehr freuen, euch vielleicht irgendwo im Poetry Slam Kontext in München mal wiederzusehen. Das wäre cool auf jeden Fall. Und dann möchte ich mich auch noch bedanken bei Gabriel und Martin, die das hier auf die Beine gestellt haben und die da wirklich sehr viel Herzblut reingesteckt haben. Also allein, wie wir da an der Isar rumgezogen Situation sind, um dieses Video im Regen aufzunehmen für die Instagram-Werbung und so weiter. Das war auf jeden Fall große Klasse von euch und ich finde, das verdient einen sehr, sehr großen Applaus. Und ja, macht Lärm für Gabriel und Martin!